Und das war ein Desaster. Das ist die einzige Folge, die wir nie gesendet haben.
Auch. Ja, heute lassen wir doch mal so runter, ja, aber echt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo David.
Hallo Ingmar, hast du einen schönen neuen Einstieg überlegt?
Also richtig, langsam läuft es richtig flüssig raus.
Ja, super, perfekt.
Wir können da eigentlich einmal aufnehmen und immer einspielen.
Ja, finde ich gut.
Wir haben ein Thema heute, das dich schon lange bewegt.
Total. Ich kann nachts nicht schlafen, nur wegen dem Thema.
Die große Plunderfolge.
Ja, endlich ist soweit.
Der David ist ein Plunder-Fan.
Ja, total. Finde ich überragend. Ziehe ich jeden Croissant tatsächlich vor.
Echt?
Ja.
Apropos Croissant, eine Mitarbeiterin von mir ist gerade in Paris und hat mir heute ein Bild geschickt von einem Croissant-Innenleben aus Paris.
Und?
Ja, sah schon ziemlich gut aus.
Die können schon was, gell? Ja. Das ist schon abgefahren, ja. Ja.
Vor ein paar Tagen hat sie mir ein Bild geschickt von einer Bäckerei mit einem Baguette. Mhm. Von der Bäckerei, die da Präsident beliefert.
Oh.
Da wird ja jedes Jahr in Paris oder in Frankreich wird ein Wettbewerb ausgerufen. Beste Baguette. Oder in Paris, wahrscheinlich nur in Paris. Und der den gewinnt, darf ein Jahr lang der Élysée-Palast beliefern.
Ja, cool, ja. Cool finde ich, dass es jedes Jahr wechselt. Finde ich cool. Und klar, ist natürlich eine schöne Ehre, wenn man da dann der Élysée-Palast beliefern darf. Cool, finde ich gut.
Hab schon überlegt, ob ich mal in Bellevue anfrage, aber.
Ja, mach doch mal.
Hab keinen Kontakt da.
Doch. Du Steinmeier, wie sieht's denn aus?
Wenn du auf Insta anschreibe, kriege ich wahrscheinlich keine Reaktion.
Ja, schreib doch mal an. Also Dreistigkeit siegt, hast du beim Hansi Reber ausgemacht.
Ja, stimmt.
Von dem her, mach doch mal.
Wir steigern wie immer seit nach unserer Sommerpause ein mit zwei Feedbacks.
Ja.
Sehr unterschiedlicher Art. Das eine Feedback, David, bezieht sich auf deine Risotto-Thematik,
ja,
die wir in der vorletzten Folge besprochen hatten. Du hast ja gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, ein Risotto vorzukochen und das dann mit etwas weniger Aufwand, wenn man so vier Gänge-Menü kocht, herzustellen. Und der liebe Daniel hat uns geschrieben und ein Rezept direkt in der Anhang hängt und schreibt, er macht nur noch seit Jahren die Variante von Johann Läufer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es der gute alte Johann Läufer ist.
Ja, 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 ja. Jamie Oliver warst du, oder?
Nee, Johann Läufer.
Ah ja, okay. Ja, gut.
Also
okay.
Johann Läufer, ja. Das war vermutlich die Autokorrektur.
Okay.
Und er hat direkt ein Rezept mit in den Anhang geschickt. Und was allerdings nicht so genau aus diesem Rezept hervorgeht, ob man das jetzt vorbereiten kann oder nicht.
Ja, okay. Ja,
also genau, also das Rezept ist mit Sicherheit sehr, sehr gut. Aber an dieser Stelle, lieber Daniel, gern auch nochmal die Info, ob man das dann gut vorbereiten kann.
Ja.
Und sollen wir das Rezept in den Anhang packen, dürfen wir das? Mit Quellenangabe vielleicht.
Ja, lass uns mal kein Plagiat machen.
Also es hört sich auf jeden Fall gut an mit Mozzarella und Basilikum gefüllte Kalbschnitzel auf Rucola-Risotto.
Ey, aber dann rede mir gerade von zwei unterschiedlichen Rezepten, weil uns hat nochmal jemand geschrieben, ich glaube, er heißt, und das war ein Jamie Oliver-Rezept.
Echt?
Ja. Wir reden von zwei unterschiedlichen. Dann ging mir die Mail, nämlich was du gelesen hast, durch. Und ich habe nämlich noch eine von Jamie Oliver. Und was? War es ein Torsten? Ich glaube ja, ich meine.
Echt?
Ja, ein Jamie Oliver Rezept. Und da war es nämlich so, dass es ein Basis-Risotto-Rezept ist und das man dann in unterschiedliche Varianten abwandeln kann.
Okay.
Und da war auch das Rezept mit dabei. Ja. Und er hat nämlich noch ganz nett geschrieben, jetzt habe ich so viele tolle Tipps von euch gelernt, jetzt kann ich auch endlich mal einen zurückgeben.
Okay, das ist mir ein Ausgang. Müssen wir nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall, also es gibt Feedback zu dem Risotto-Thema.
Ja.
Und wie ist das dann bei dem Rezept vom Jamie? Das kann man auch vorbereiten,
oder? Genau, das tut man dann in so eine geölte Edelstahlwanne oder was auch immer halt und kann es dann in den Kühlschrank über mehrere Tage vorbereitet und dann halt wieder erwärmen und weiter geht's. Oder tatsächlich sogar auch eingefrieren.
Ja, dann packen wir doch die beiden Rezepte in die Shownotes, oder? Machen wir,
ja.
Wir können ja auch mal Risotto-Rezepte raushauen.
Ja, warum nicht? Klar, logisch. Das wird die große Rezeptfolge, weil wir haben ja noch mal eins dabei.
Wir haben noch ein zweites Feedback von der Katharina. Die Katharina ist wiederum die Freundin von der Julia aus Lörrach, die uns auch vor ein paar Folgen so ein ausführliches und nettes Feedback zurückgeschrieben hat. Und als wir dieses Feedback vorgelesen haben, hat die Katharina gestützt, weil sie wusste nicht, dass die Julia uns geschrieben hat und wurde dann sofort hellhörig bei Julia aus Lörrach und hat uns ebenfalls ein sehr ausführliches Feedback gesendet und mit einem richtig coolen Anhang, wo die zwei Mädels, die Julia und die Katharina, sich dermaßen über unser Schneidebrett und unsere Podcast-Tasse, nee, unser Backbuch freuen als GIF noch hinter Anhang. Das fand ich sehr cool. Und genau, und sie kommt ursprünglich aus Kassel und sie hat über Nordhessen mal einen Poetry Slam Text geschrieben, wo es genau quasi darum geht, dass man Kassel nur von der A7 her kennt. Also wie es uns tatsächlich
geht's, auch geht. Geht nur uns so, ja?
Wie treffend, dass das nicht nur mein Eindruck ist. Ansonsten lässt sich über Nordhessen noch Folgendes sagen. Brezeln hat es bei uns nur im Urlaub in Bayern gegeben. Der Brezel-Äquator liegt also in jedem Fall unterhalb. Und Maultaschen, hat er mir ja auch neulich davon, ja, habe ich dann mit 21 Jahren im Studium in Ludwigsburg kennengelernt.
Oh, okay.
Mein zukünftiger Mann hat mich in diese kulinarische Welt eingeführt. Offensichtlich hat es gefunkt. Also sprich, es gibt, man kennt doch nicht überall Maultasche.
Okay.
Brotende heißt bei ihr übrigens Christchen. Habe jetzt auch noch nie gehört.
Wir müssten das echt mal aufschreiben.
Ja.
Dass wir das mal sammeln, wie die wirklich heißen, ja.
Und sie hat auch jetzt unser Backbuch und sie kommt aber leider nicht so arg viel zum Rezepte testen, weil obwohl ich gerne backe, wird mir die Nähe zu Untermünchheim zum Verhängnis. Sie wohnt nämlich in der Zwischenzeit bei uns in der Gegend. Und da es aber nicht alle Rezepte ja dauerhaft im Laden zu kaufen gibt, wird sie demnächst noch in den Backgenuss kommen. Dann war die Katharina auch diejenige, die bei uns neulich mal vor ein paar Wochen im Laden stand und ich habe es hier dabei als Foto, können wir leider, seht ihr jetzt leider nicht, ich zeige es jetzt mal dem David.
Ja.
Die Katharina stand mal am 22. Mai diesen Jahres bei uns vom Laden in der Samstagsschlange und hat daraus ein Bild gemalt.
Aber mega
also
cool.
Sie ist künstlerisch sehr begabt und hat dieses Gemälde Anstehen beim Grimmer genannt. Und ich habe das dann unterschrieben. Genau, das ist so ein bisschen unsere Verbindung. Und sie hat jetzt die Idee, einfach mal bei uns auf dem Ofenbänkle zu sitzen und das einfach mal zu zeichnen, wie wir in der Backstube rumbuseln. mal gucken, vielleicht wird ja was draus. Das wäre cool, auf jeden Fall richtig cool. Und genau, und sie bedankt sich noch für jede Menge Tipps, Storys und Hohenlohisch für Anfänger. Und ihr seid mega, schreibt sie zum Schluss. Also nimm her, ja, kann man so stehen lassen, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Mega. Vielen Dank, liebe Katharina, für dieses sehr, sehr ausführliche Feedback. Und wie gesagt, vielleicht gibt es doch irgendwann tatsächlich mal ein Gemälde aus unserer Backstube.
Fände ich ja cool.
Fände ich cool, ja.
Geil, vielen Dank. Also mega. Also auch die Qualität von dem Bild ist echt richtig cool.
Ja.
Und vor allem, also hat sie das wirklich während dem Stehen?
Ja.
Genau, in der Geschwindigkeit.
Ja.
Entschuldigung, in Geschwindigkeit, also in der Zeit, wo ich in der Schlange stehe, kriege ich das Haus vom Nikolaus hin, ja. Das ist das höchste der Gefühle.
Also. Ich glaube, so 20 Minuten ungefähr hat sie gesagt. Und okay. Es ging erstaunlich schnell, während man nebenher malt und hat wirklich ein ganz, ganz tolles Gemälde auf so einer kleinen Leinwand gezeichnet.
Ja, das ist auch Acrylfarbe, oder?
Keine Ahnung.
Ey, ich müsste da eine Staffelei aufstellen und meinen Farbkasten und also krass, also wirklich Hut ab. Also echt.
Das war so ein Gänsehautmoment an dem Tag. Meine Mitarbeiterin kam zu mir hin und gesagt, Chef, da ist eine Kundin im Laden, die hat gerade Gemälde gemalt, während sie angestanden ist. Also wirklich unser Bäckerei im Hintergrund und so die Leute vor und sie will, dass du das signierst, habe ich dann natürlich gern gemacht und das war, ja, war schön.
Ja, cool, ja. Müssen wir mal die Katharina fragen, ob unser Cover, ob man das mal als Ding hochladen dürfen, als Titelfoto von unserem Podcast.
Welches Cover?
Also, dass man vielleicht so ein Bild mal als Cover, fände ich ganz cool. Mhm. Könnte man mal, also wenn sie Lust hat. Du hörst ja, von dem her, melde dich gerne bei uns.
Ja, gern. Das
dann könnte man das nämlich mal machen, dann sehen es nämlich alle.
Ich hatte das damals cool. An meiner Insta-Story.
Ja.
Also vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere daran.
Also ich hab's kannt, ja. Sehr cool.
Mhm.
Ja, mega. Verdammt.
Das zweite Mal übrigens.
Ja, ich weiß. Einmal war es ganz leise. Ich habe versucht zu unterdrücken. Hey, ich habe am, kennst du den Comedian Thorsten Sträter?
Kenne ich, ja.
So ein Typ, trockener Humor, Mütze auf immer, eigentlich ganz cool.
Ja.
Kürzlich habe ich da was gesehen von ihm und dachte mir so, hey, wie cool, ich nenne jetzt meine KitchenAid einfach Thorsten Kneter.
Findest du den gut?
Ich finde seinen Humor recht trocken und ab und zu ganz
gut. Das ist so ein Comedian, wo ich manchmal nicht weiß, ob ich den gut finde oder total blöd.
Nee, ich finde ihn eigentlich schon gut.
Gut. Aber es klingt ja auch nicht so ganz überzeugt.
Ja, doch, also man hat ja bei ihm so ein Gefühl irgendwie so, was kommt jetzt so, aber das finde ich tatsächlich gut.
Okay.
Und sein Humor ist halt schon echt cool. Und da gibt es bei Amazon gibt's da so eine Sendung, da werdet ihr in einen Raum reingesperrt und wehe, du lachst, dann fliegst du nämlich raus. Und da war er dabei und das ist ja ein unfassbares Brett, der Typ. Also wirklich echt gut. Und da kam ja das dann, dass ich eigentlich mein KitchenAid jetzt umbenennen könnte in Thorsten Kneter. Eine Hommage an den Comedian. Finde ich gut. So, meine KitchenAid hat jetzt einen Namen wie mein Sauerteig. Aua. Ich gebe Dinge halt gerne Namen. Mein Gott, verklag mich halt.
Ja, pff, du, mach ja, was du für richtig hältst.
Gut. Ja, Mensch, Ingmar, du warst auf den Biomarkttagen. Wir haben es ja angekündigt. Wie war's?
Richtig, wie war's? Wie war's? Ja, war gut.
Ja.
In Schwäbisch Hall war Nachhaltigkeitstag und im Rahmen dieses Nachhaltigkeitstages der erste Biomarkt. Und es war gut. Es hätte ein bisschen besser sein können. Das Problem war, dass für diesen Markt, der draußen stattfand, der 3G-Nachweis gefordert wurde und der komplette Platz wurde mit Bauzäune abgesperrt. Das hat, glaube ich, viele Leute abgeschreckt. Das war schade, weil es wären sicher viel, viel mehr Leute gekommen, wenn das nicht so uneinladend gewirkt hätte.
Ja.
Aber Brot ist auf so einem Markt immer ein dankbares Geschäft, weil die Leute schlendern über den Markt und die meisten wollen irgendwas mitnehmen. Mhm. Und Brot oder auch Käse eignet sich da ganz gut. Jetzt Stände mit Gemüse oder mit Saft.
Ja.
Wenn es da eher schwer, das kannst du nicht so geschickt mitnehmen. Von dem her war es ganz gut. Und was auch super war, wir haben viele interessante Gespräche einfach geführt mit Kunden, die interessiert waren. Viele haben sich gewundert, warum ich jetzt einen Bart habe und im Buch nicht. Oder zumindest viel kürzer.
Ja, ja.
Ich habe ein paar Bücher signiert und ja, war rundum. Und viele, viele, die auch das Buch schon haben, mhm, und echt auch Fragen hattet oder einfach euer Feedback loswerden wolltet. Ein Ehepaar hat mir besonders gefallen, da hat er, ihr oder andersrum, weiß nicht mehr genau, ein Exemplar von meinem Backbuch geschenkt und hat, als er es verschenkt hat, schon markiert, welche Rezepte er gern oder sie vom Partner oder Partnerin gebacken hätte. Also das fand ich dann sehr lustig, die sehr zwei cool, haben sich sehr amüsiert. Ja,
okay.
Ja, war rundum, ja, war ein netter Nachmittag.
Okay. Ich glaube, das Wetter war auch gut, gell?
Wetter war gut, wichtig bei so einem Markt immer einfach, dass trocken ist, das war's und später kam sogar die Sonne raus. Ja, es war einfach auch nett, was mir unheimlich Spaß macht, auch in meinem Job, dass man einfach mit vielen spannenden Leuten in Kontakt kommt. Die Dorfkäserei war da, die Obeck, unser Lieferant, war direkt nebendran. Es war der Hermann Stapf da aus Wittighausen mit seiner Bio-Apfelschorle, Bio-Apfel-Johannisbeerschorle, die mir auch im Laden verkauft. Es war ein Rindfleischerzeuger da, die sogar zwei Kühe dabei hatte. Es war ja ein, zwei Kunden von uns, Gastronomie, Rössle Feinau, die einfach richtig coole Burger gemacht haben mit unsere Burger-Buns, Bio-Buns. Mhm. Und das hat einfach Spaß gemacht. Das war dann wiederum gut, dass es nicht so überlaufen war. Man hatte zwischendurch immer wieder Zeit, einfach rumzuschlendern und mit den Leuten einfach zu schwätzen. Mir hat am Schluss auch ein bisschen Brot übrig. Ich habe dann noch Brot verschenkt an alle möglichen Leute. Und das war schön und das macht Spaß, einfach mit ähnlich Gesinnte, Genussverrückte,
sich auszutauschen.
Hochwertige Erzeuger sich auszutauschen. Kaffeerösterei, die ich so auch nur vom Hörensagen seither kannte. Ja, war spannend, war cool.
Cool, super, mega. Verdammt. okay, das mit den Dingen, mit den Uneinladen, mit den Bauzahlen verstehe ich überhaupt nicht. Also, weil der normale Markt, der samstags ja auch ist, der ist auch öffentlich zugänglich.
Hab's auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil es war Maske empfohlen. Ich hätte es besser gefunden, man hätte einfach eine Maskepflicht gemacht und hätte nicht unbedingt diese 3G-Nachweise gefordert. Weil wie du sagst, also 100 Meter weiter ist der Wochenmarkt, der ist mindestens genauso voll und da ist nichts gefordert. Und jemand, der halt jetzt spontan vorbeikommt und da ist alles abgezäunt, der läuft halt eher weiter. Das war sehr, sehr schade, weil einfach auch die Erzeuger sich viel Mühe geben. Es waren extrem viele Stände, es waren bestimmt 50 Stände.
Ja, sieht halt auch aus wie so ein Ding, wie so ein Event, wo man nur mit Eintritt reinkommt.
Genau, weißt, sieht aus wie ein geschlossenes Event irgendwie. Ja. Und wenn jetzt jemand nicht geimpft ist, aus welchen Gründen auch immer, der lässt sich für so einen Markt nicht unbedingt dann testen. Nee, oder wenn er es nicht weiß und ist nicht geimpft und kann nicht rein, war schade.
Ich glaube, wenn ich in der Stadt gewesen wäre und das nicht gewusst hätte, ich hätte wahrscheinlich auch neugierig geguckt, okay, was ist da? Ah, okay, kommst wahrscheinlich nicht so einfach rein und wäre weitergelaufen. So, naja, schade, aber gut.
Die Stadt wollte halt da in nichts reinkommen wahrscheinlich.
Aber ja.
In nichts neikommen. Das steht auch wieder nur die Hälfte. Naja, gut.
Ja, du, ist ja so, ist alles gut, aber trotzdem war es ein schöner Tag mit Genussverrückte.
Genau, ja.
So ein Austausch ist immer gut.
Auf jeden Fall.
Und auch schön, dass es sowas in Schwäbisch Hall gibt. Wird es sowas nochmal geben im Frühjahr, im Herbst nächstes Jahr?
Keine Ahnung. Also es war jetzt zum ersten Mal. Ich glaube, der Nachhaltigkeitstag findet jedes Jahr statt. Ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Jahr wieder gemacht wird, aber ja, nicht alle Händler waren oder alle Händler oder Anbieter waren jetzt so begeistert, deswegen weiß ich nicht, ob jetzt in dem Umfang das nochmal, ob da nochmal jeder mitmacht. Aber wie auch immer.
Ja.
Wir werden auf jeden Fall wieder dabei.
Cool. Am Freitag davor war das große Instagram Live.
Ja, richtig.
Ich habe gesehen, als ich drin war, Ingmar Grimmer ist auch dabei.
Ja, ich war.
Du warst schon komplett dabei?
Ja, ich war ja als Interviewgast drin.
Ach, das habe ich nicht gesehen, sorry. Warum?
Ach, bist du ja, schlecht vorbereitet?
Ich hatte Besuch, Entschuldigung, kann ich schlecht sagen, ich muss hier mal weg.
Ja, es gab eine, für alle Hobbybäcker, die uns zuhören, es gab eine Insta-Live-Diskussion mit Sebastian Deubel von die Brotporister über das Thema Meisterpflicht. Also sprich Meisterpflicht, um eine Bäckerei zu eröffnen, und ich war der erste Gast. Er hat mich am Freitagmorgen spontan angefragt und gesagt, nimm mich als erstes, weil ich muss dann ins Bett, aber ich war dann doch auch länger dabei. War eine interessante Diskussion, hat meinen Standpunkt auch nochmal etwas verrückt. Und es war auch die Wirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, die Frau Schmidt,
die habe ich gesehen,
dabei.
Ja, die
habe ich gesehen. Und es war durchaus interessant, wobei es war relativ einseitig. Sebastian hat selber im Nachhinein festgestellt, dass die Zeit Freitagabends für echte Bäcker, hätte ich jetzt fast gesagt, für Bäcker, die einfach samstags früh anfangen müssen, also für der Otto Normalbäcker einfach eine schwierige Zeit ist. Es wird jetzt eine zweite Runde geben, deswegen erwähnen wir das hier an dieser Stelle auch. Folgt dem Sebastian auf Insta. Und es wird eine zweite Runde geben, wo hoffentlich auch mehr Bäcker dabei sind, die das Ganze ein bisschen kritisch sehen, weil nur so findet ja auch dann ein befruchtender Austausch statt. Und genau, das war, ja, war spannend, war interessant.
Hat deine Meinung ein bisschen verrückt?
Ja, ich hatte ja vorher gar keine so richtig abschließende Meinung zu dem Thema, weil ich es auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt, bis der Sebastian das hier im Podcast auch angesprochen hat. Und mich hat überrascht, das sage ich hier ganz ehrlich und offen, dass es doch so viele Hobbybäcker gibt, die wie soll ich sagen, schon so extrem, wie ist das jetzt blöd an, aber die so extrem gebildet sind, also die vorher studiert haben, die einen hochwertigen Berufsabschluss haben, die schon vom Alter her schon weit über 30 sind. Ich wusste schon, dass es sowas gibt, aber dass es in der Vielzahl gibt, also da war ja wirklich ein Doktorand dabei, ein studierter Verfahrenstechniker, die alle hobbymäßig backen und irgendwie versuchen, eine Bäckerei zu eröffnen.
Okay, krass.
Und das fand ich, hat mich überrascht. Und ja, der Widerspruch in sich, dass man ja zum Beispiel eine Pizzabäckerei machen darf, aber keine Brotbäckerei, dass man Eis verkaufen darf, dass man ein Restaurant betreiben darf, dass man alles Mögliche machen darf, wo dieses Argument, dass man ja der Bäckermeister braucht, weil man ja, das ist ja hochsensibel, Lebensmittel herzustellen und eventuell Salmonella, Pipapo, bei einem Produkt, das durchgebacken wird, also bei Brot, während man Eis zum Beispiel einfach so verkaufen darf, zieht ja dann eigentlich nimmer. Ja, und mein Standpunkt ist, Meisterbrief auf keinen Fall abschaffen, aber zumindest drüber nachdenken, ihn als Einstiegshürde, um sich selbstständig zu machen, abzuschaffen, finde ich lohnenswert.
Ja.
Meine Meinung ist auch noch nicht vollkommen abgeschlossen. Ich finde es aber spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht da Dinge zu verändern. Was ich nur schwierig finde, und das habe ich auch in der Live-Diskussion gesagt, finde ich, dass es im Moment ja dahin driftet, dass es zweigleisig ist. Also es gibt der klassische Weg, ich mache eine Ausbildung bis zu 3 Jahre, besuche die Meisterschule im besten Fall direkt nach der Ausbildung, die dauert nochmal 7 Monate, also bin ich insgesamt knapp 4 Jahre beschäftigt und es kostet alles sehr viel Geld. Ich kann aber auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen, die ich ja nach relativ kurzer Zeit Berufserfahrung oder auch nur durch Hobbybacke, weiß gar nicht genau, ob es da überhaupt eine richtige Regelung gibt, beantragen kann und kann mit dieser Ausnahmegenehmigung eine Bäckerei eröffnen. Das heißt, wo der andere 4 Jahre investiert und viel Geld, kann der eine vielleicht nach einem Jahr unter Sachkundeprüfung eine Bäckerei eröffnen. Und das finde ich einfach schwierig.
Schwierig, ja.
Weil, wenn es den Meisterzwang gibt, warum gibt es da eine Ausnahmeregelung? Also, und die wird halt immer öfters auch praktiziert.
Mhm.
Grundsätzlich bin ich da nicht dagegen, aber man muss es dann einheitlich machen und dann ist es halt auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, beziehungsweise von Kammer zu Kammer, und das darf halt nicht sein. Also es kann nicht sein, dass der eine kriegt es genehmigt, der andere kriegt es nicht genehmigt. Das finde ich halt, die Situation finde ich nicht in Ordnung. Ich habe den Fall bei mir im Betrieb, ich habe einen Mitarbeiter, da haben die Eltern eine Bäckerei und der hat ganz klassisch die Ausbildung belegt, ist jetzt ein paar Jahre in verschiedene Bäckerei unterwegs, wird wahrscheinlich irgendwann der Meister machen, dann vielleicht die Bäckerei übernehmen. Und ein anderer Mitarbeiter von mir ist ein Quereinsteiger, der seine Ausbildung jetzt beendet hat, weil er festgestellt hat, wenn er die Ausnahmegenehmigung beantragt, ist er viel schneller am Ziel. Wenn er die Ausbildung, selbst wenn er es in 1,5 Jahre macht, weil er vorher studiert hat, dauert es viel länger. Und dann hat er nur einen Gesellenbrief. Mit der Ausnahmegenehmigung hat er ja mehr wie einen Gesellenbrief.
Ja, klar.
Und das finde ich einfach schwierig. Also ich finde weder das eine noch das andere richtiger oder besser oder wie auch immer. Also es hat, glaube ich, beide seine Vor- und Nachteile, aber das muss man einfach klären und ich finde, da braucht es dringend Redebedarf.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch keine wirkliche klare Meinung dazu. Es ist für mich auch, deshalb habe ich da gerade so interessiert zugehört und auch beim Sebastian verfolge das auch sehr interessant oder interessiert. Ich finde es schon auch schwierig, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast ein cooles Café und würdest aber gerne dein Sauerteigbrot backen, weil du es halt kannst, darfst aber nicht. So finde ich schwierig. Ich sehe es ähnlich wie du, dass man als Einstiegshürde, um sich selbstständig zu machen, finde ich einen Meistertitel jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich. Aber ich fände es halt cool, wenn der Meistertitel nach wie vor bestehe bleibt, aber halt als so eine wahnsinnig gute Zusatzqualifikation. Weißt du, wie ich meine? So, dass man wirklich, dass man in der Ausbildung auch wahnsinnig viel mitnimmt. Jetzt bin ich natürlich, weiß jetzt nicht, ob ich da großartig drüber urteilen kann, weil ich schon lange aus der Branche raus bin, aber schwieriges Thema, aber und wie du sagst, da ist echt Redebedarf da und ich denke, das ist aber auch gut, wenn man da ein bisschen aufmerksam drauf macht.
Das finde ich wichtig und das hat mich auch zum Nachdenken angeregt, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, also dass man den Meisterbrief an sich nicht abschafft, aber dass man wirklich eine viel, viel anspruchsvollere Meisterausbildung anbietet, als es im Moment der Fall ist. Und wenn jemand das Know-how haben will oder auf schnellem Wege effektiv erlangen will, dass es Schule gibt, die einen Meisterbrief anbietet, die das Know-how dann vermitteln. Und dann gibt es trotzdem weiterhin Bäckermeister. Und das kann man von mir aus ja auch festlegen, dass man das fand, eine Idee von Sebastian, die fand ich auch gut, dass man das unterscheiden kann. Das ist eine Bäckerei, da steht ein Bäckermeister dahinter und das andere ist halt nur eine Bäckerei. Dass man das schon irgendwie ja auch dann betiteln darf. Aber
ganz einfach Bäckerei und Meisterbäckerei.
Weißt du, dann ja, sagt er schon. Genau, ja. Keine Ahnung. Also es gibt ja auch zum Beispiel der Küchenmeister. Also ich sage jetzt das 1:1, was Sebastian, was ich mit ihm diskutiert habe, aber er hat dann halt in viele Punkte doch auch recht. Es gibt der Küchenmeister und da ist ja trotzdem auch keine Pflicht, diesen zu haben, um ein Restaurant zu eröffnen. Also wie gesagt, ich finde, man darf auch manchmal einfach sagen, man hat da noch keine abgeschlossene Meinung dazu und so geht's mir jetzt gerade auch.
Absolut.
Aber ich finde auf jeden Fall gut, dass die Diskussion angestoßen wird und dass sich unser Handwerk da ein bisschen hoffentlich bewegt, weil ich merke schon, dass die Quereinsteiger, egal wie sie dann letztendlich auch dazu kamen, eine Bäckerei zu eröffnen, die Branche unheimlich befruchtet. Und ich habe ja hier auch schon öfters gesagt, als der Sebastian seine Bäckerei eröffnet hat, ja, auf die Idee wäre mir gar nicht gekommen, eine Bäckerei zu eröffnen, die nur Brot macht, sondern man hat halt das gemacht, was eine Bäckerei halt landläufig macht und hat versucht, es relativ gut zu machen. Aber natürlich, die neuen Konzepte, die da kommen, sind spannend und da können wir uns durchaus auch was abgucken davon. Und war ja auch ein Winzer in der Runde, der gesagt hat, er ist froh über jeden Quereinsteiger, weil die Branche einfach voranbringt.
Mhm. Sicher, beim Wein hat sich da ja wahnsinnig viel getan in den letzten paar Jahren. Der Wein wurde ja einmal komplett auf links gedreht. Hat er ein komplett neues Image bekommen und dadurch durch die viele Quereinsteiger halt auch, ja.
Ja, und da ist Bäckerhandwerk doch halt immer noch sehr, ja, verschlafen und schwerfällig. Auf der anderen Seite war auch einer dabei, der hat gesagt, als man bei den Fliesenlegern der Meisterbrief abgeschafft hat, gingen die Ausbildungszahlen nach unten.
Ja, klar.
Ob das so ist, keine Ahnung, warum das so ist. Also man muss das schon einfach von vorne bis hinten durchleuchten und gucken. Vielleicht gibt es auch gar kein richtig oder falsch. Es gibt wahrscheinlich nur, ja, einfach verschiedene Lösungen, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.
Ja, du, weißt, mir ging es kürzlich auch so. Also ich habe einfach so blöd drüber nachgedacht, aber ich werde es nie machen. Aber ich habe irgendwie gedacht, wenn mein Vater jetzt in ein paar Jahre aufhört zu backen, habe ich gedacht so, hey, wäre ja so eine Idee zu sagen, hey, man backt halt nur noch samstags. Ja, habe ich gedacht so, auch schmales Programm einfach, dass die Leute auf dem Land halt versorgt sind mit Brot, so übers Wochenende halt, habe ich gedacht. Habe ich aber auch gedacht, wenn das mein Vater nicht macht, und also es war wirklich so, wo ich gedacht habe, so, ja, könnte ich auch mal, weißt du, wie gesagt, würde ich nie machen, aber dürfte ja gar nicht. Früher hast du ja auch im Dorf backe und hast dann alle geben, so, weiß ich nicht, ja.
Ja, da ist ja auch so Bauernhöfe, Hofläde, die dürfen ja auch backen und verkaufen. Das ist auch so eine Grauzone, die ja eigentlich nicht ganz fair ist.
Ja, also.
Aber macht das doch, das ist doch eine coole Idee.
Ich habe auch schon gesagt, das wäre eigentlich ganz cool. So.
Ich übernehme den dann und stell dich an.
Ja, genau, und du stellst mich dann an. Dann
haben wir einen Meisterbrief.
Ja, aber ich fand das eigentlich cool. So. Samstags backst du halt, was weiß ich, für so das kleine Ort brauchst du auch nicht so viel Brot. Ja? Und wenn dann einfach, was weiß ich, samstags 50 Leib Brot backst, so in, was weiß ich, in 10 Jahre oder so, wäre doch irgendwie cool, aber darfst du halt nicht. Ja? Also ist echt krass. Ja, ist verrückt, aber schön, dass Bewegung drin ist. Schauen wir mal, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und weiterhin vertiefe das Thema.
Jo.
Ja gut, dann starten wir durch mit dem Blunder, oder?
Jo, starten wir durch. Blunder. Was verbindest du mit Blunder?
Ich muss echt sagen, du hast eine witzige Anekdote rausgezogen drüber. Der Wikipedia-Eintrag über Blunder finde ich ganz gut. Also für mich sind es klassisch süße Stückle.
Genau, also bei uns hier in der Region sagt man ja süße Stückle. Und ich habe da auch echt so eine Kindheitserinnerung dran. Und zwar gab es bei uns in der Familie immer am Anfang des Monats eine Tüte süße Stückle, für jeden eins.
Ach, okay.
Weil für meinen Vater wiederum war das so eine Kindheitserinnerung, weil mein Opa hat seinerzeit bei Bosch geschafft und da gab es immer am Anfang des Monats eine Lohntüte. Also da war die Kohle drin.
Ja.
Und immer wenn es die gab, ist der zum Bäcker und hat für jedes Kind ein süßes Stückle
geholt.
Und irgendwann ist es meinem Vater mal wieder eingefallen und dann hat er das wieder eingeführt bei uns, so als Tradition, weil für die damals, also für meinen Vater und seine Geschwister, war das halt was voll Besonderes. Und dann war das bei uns auch so Tradition, immer Anfang des Monats gab es an einem Nachmittag eine Tüte voll süße Stückle. Wir waren ja eine Handvoll Kinder, zwei Handvoll und das war schon auch immer was Besonderes.
Ach cool, ja.
Das verbinde ich mit süße Stückle. Wie sagt man wohl in andere Gegenden?
Du, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt echt nicht. Plunder, Plunderstückle.
Plunder ist ja eigentlich voll das hässliche Wort.
Plunderteilchen habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also, aber
süßes Teilchen. Feingebäck.
Ja, oder man nennt es sogar. Man sagt halt einfach Vanillehörnchen und Schnusshörnchen und sowas ja, halt, oder?
Sammelbegriff muss ja trotzdem irgendwie geben. Aber Teilchen ist, glaube ich, so das hochdeutsche Wort dafür, oder?
Teilchen, ja.
Süße Stückler finde ich cooler.
Ja, finde ich auch cooler.
Ich habe tatsächlich mal, wie du gerade schon angekündigt hast, bei Wikipedia nachgegoogelt, was heißt Plunder. Plunder, ursprünglich niederdeutsch oder niederländisch, im Hochdeutschen seit dem 14. Jahrhundert, bezeichnet allgemein billige, wertlose, unnütze Dinge, Gerümpel, Kram. Mundartlich auch für Bettzeug, habe ich noch nie gehört.
Habe ich auch nicht gehört.
Im Backhandwerk den Plunderteig. Mhm. Interessant, oder?
Echt interessant, ja.
Ja, sagt mir auch so, der Plunder hier, was soll denn der Plunder hier? Ja. Wie kommt man dazu, Gebäck als Plunder zu bezeichnen? Also wer das weiß.
Vor allem, wenn es schon so negativ behaftet ist.
Ja, krass. Verstehe ich auch nicht.
Ja.
Das deutsche Lebensmittelbuch, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Plunder, legt in den Leitsätzen für feine Backwaren Anforderungen für Plunder und dänischen Plunder fest. Plunder enthält mindestens 30 Kilo Butter oder die entsprechende Menge Milchfetterzeugnisse oder Margarine oder praktisch wasserfreie Fette, bezogen auf 100 Kilogramm Getreideerzeugnisse und oder Stärken. Mhm. Alles klar, oder?
Also 30%.
30%, kann ja man auch sagen, genau. Dänischer Plunder, auch Kopenhagener, enthält mindestens 60 Kilogramm Butter oder die entsprechende Menge Milchfetterzeugnisse oder Margarine oder praktisch wasserfreie Fette, bezogen auf 100 Kilogramm Getreideerzeugnisse und oder Stärken.
Boah, das ist aber krass.
Das Doppelte.
Krass, okay, das ist heftig.
Bei uns in der Kindheit gab es immer so eine Bäckerei, die hat immer dänische Fruchtplunder gehabt.
Aha, okay.
Das war so ein Plunder und dann war der halt mit frischem Obst belegt.
Krass.
Das österreichische Lebensmittelbuch legt für Plundergebäck fest, dass in den Teig mindestens 250 Gramm Fett auf 1000 Gramm Grundteig eingezogen werden müssen. Im Grundteig enthaltenes Fett zählt also nicht dazu. In das Torierfett eingearbeitetes Mehl zählt zum Grundteig. Mhm. Eingezogen, das kommen wir mal gleich noch drauf, was das genau bedeutet.
Ja.
Das ist also die lebensmittelrechtliche Definition von Plunder.
Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, in der Schule hatte man es früher, es gibt also normale Plunder, so wie wir ihn halt kennen, dann gibt es dänische Plunder, da gibt es aber nochmal einen holländisch, kann das sein?
Nee, das verwechselst du mit Blätterteig.
Ah,
es
ja.
Es gibt den deutschen Blätterteig, den französischen Blätterteig und den holländischen Blätterteig.
Jetzt, okay, ja, okay.
Kleiner Ausflug, was ist der Unterschied?
Irgendwo wird der Butter gewürfelt. Mhm. Warum? Also erklär mir den Unterschied.
Also der deutsche Blätterteig ist ganz klassisch Grundteig Fett. Fett wird eingezogen, in der Teig eingeschlagen, eintoriert.
Ja.
Französisch ist genau andersrum. Das Fett außen, der Teig wird ins Fett eingezogen. Sehr interessant, schmeckt sehr fein. Und der holländische, auch sogenannte Blitzblätterteig, ist, dass man einfach die Margarine würfelt und ganz kurz praktisch in den Teig einarbeitet. Dann hat man die ganze Würfel im Teig und toriert dann trotzdem ganz normal und funktioniert auch.
Okay, wobei die französische schon echt spannend klingt, gell?
Ja, habe ich auch mal gemacht.
Ja, okay.
Ja, es schmeckt feiner wie der deutsche, nicht so fettig irgendwie.
Aber der Anteil von Butter und ist trotzdem gleich. Ah, okay, wow. Okay, cool, ja, klingt spannend.
Blätterteig ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
Ja.
Macht man heute weniger, weil es einfach sehr, sehr, sehr fettreich ist. Und aber auch sehr spannend. Also wenn man das gut macht, ist auch was... Sag ich öfters, gell, ist auch was Feins.
Ist was Feins, ja, das ist so dein Mega.
Ist was Feins.
Ja, aber Blätterteig, ich fand das cool in der Bäckerei, wo wir zwei zusammen gearbeitet haben, da haben wir das ja dann alles noch selber gemacht, so, das war echt auch cool. Also Blätterteig fand ich schon, ist auch immer ein schöner Teig, finde ich.
Ja.
So, es war echt ein spannender Teig, im Verhältnis zum Plunder ist das nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, ist halt auch ja noch ein bisschen eine höhere Kunst, weil gar keine Hefe drin ist.
Ja.
Das heißt, es kommt komplett drauf an, wie toriere ich. Ja, das ist wahrscheinlich sogar fast eine extra Folge wert. Aber wir sind heute nicht beim Blätterteig, sondern beim Blunder. Kommen wir mal zur Praxis, der ich sage, oder?
Ja.
Was macht man aus Blunder? Ganz klassisch.
Süße Stückle.
Was für Sorte? Was ist deine Lieblingssorte?
Ich bin ja, das habe ich dir ja schon mal gesagt, ich bin ein großer Nussfan. Ich finde Nuss im süßen Stückle, ja, da vorne liegt, die kann ich ja kaum an mich halten.
Beiß nein.
Ja, während der Podcastaufnahme.
Doch, ist echt schwierig. Ich habe gestern eine Folge von meinem Freund Wolfgang Schüttler gehört, Ohrenbrot-Podcast, und der hat eine Vesperstange aus meinem Backbuch nebenher verspeist.
Ah, das habe ich auch gehört, aber stimmt, ja, der hat auch echt gut gegessen. Ja gut, okay, ihr esst jetzt.
Können wir heute mal machen.
Ich finde ja Nuss super, ich finde Nuss richtig gut und ich finde Mohn wirklich toll.
Das sagst du Apfel, weil Apfel auch noch da liegt.
Nee, ich finde Mohn wirklich super und so das Fruchtige brauche ich tatsächlich nicht so. Ich bin eher nusscremig, also so Vanille oder sowas, finde ich auch cool. Das dann mit ein bisschen Frucht finde ich cool. Ja, das ist so meine Blunderwelt.
Ja, also ich bin ein großer Schneckennudel-Fan. Hat man gehört jetzt, oder?
Hat man das gehört, ja.
Hoffentlich. Und ich finde beim Blunder einfach ganz arg wichtig, dass es so ein bisschen knusprig ist. Das ist aber meistens nach ein paar Stunden einfach nicht mehr der Fall. Deswegen ist die Nussschleife jetzt auch nicht mehr ganz knusprig.
Ja, trotzdem ist es super lecker.
So wie die Schneckennudel neulich. Was ich ja tatsächlich gar nicht mag, ist Mohn. Das ist ja ziemlich das Einzige, was ich bei mir in der Bäckerei selber gar nicht esse. Nee, da ganz schlimme Kindheitserinnerung an Mohn.
Ach stimmt, das hast du mal erzählt.
Und deswegen ist es bei uns so gut wie niemand in der Form. Also ich esse es auf dem Weckle oder so, gar kein Problem. Ja. Aber als süße Füllung kannst du mich, nee. Ich weiß nicht mal, ob es nicht schmeckt. Ich kann es gar nicht essen.
Ja doch, Mohn finde ich überragend lecker. Doch, das finde ich echt richtig, richtig gut. Übrigens, kurzer Exkurs, ich bin ja in der Bäckerei aufgewachsen. Mein Vater macht ja wahnsinnig geile süße Stückle.
Und die sind riesig bei denen.
Die sind riesig. Und mein Vater ist ja wirklich bekannt für seine süße Stückle. Und da fahren die Leute ja wirklich von Schwäbisch Hall teilweise 25 Kilometer aufs Land raus, um die süße Stückle dort zu kaufen. Und kürzlich ein Bekannter von mir, der kommt aus Kralsheimer, die Ecke, Steinmetz, und hat dort eine Baustelle gehabt und hat mir dann ganz traurig ein Bild geschickt, dass meine Eltern im Urlaub sind, weil er sich schon so auf die Mohnschneckle gefreut hat. Also die sind schon, also von dem her habe ich einen ganz großen Bezug zu süße Stückle, weil ich echt damit aufgewachsen
bin. Aber was macht dein Vater besonders an die süße Stückle? Oder ist es einfach nur die schiere Größe, die da so beeindruckend ist?
Die schiere Größe, und dann hat mein Vater ja einfach so einen Bongard-Over, der einfach mit so einer milden Hitze backt. Und das macht schon wahnsinnig einen Unterschied.
Aber was hat er für Fett drin?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Werde ich aber rausfinden.
Kein Schnitt oder Wildschnitt?
Ich weiß es wirklich nicht.
Aber das würde mich mal interessieren, weil ich weiß, dass der, also ich habe die in Erinnerung, aber ich habe die tatsächlich nur von der Größe her, also wahnsinnig riesig in Erinnerung.
Die sind auch echt riesig und die sind aber echt, die sehen auch echt alle richtig gut aus und das macht er richtig, richtig, richtig gut. Also das ist schon, und da hat er auch witzigerweise, hat meine Mutter mir kurz erzählt, dass jetzt ein Betrieb, 8 Kilometer, 10 Kilometer weiter weg, die wird jetzt jeden Dienstag mit süßen Stückle beliefert. Ach, weil die Mitarbeiter gesagt haben, Chef, lass doch mal von der Bäckerei Haas die Sache liefern. Und meine Mutter packt das immer da für 10, 20 Leute, packt die da süße Stückle und fährt die da.
Hey, für die Mitarbeiter von der Bäckerei?
Oder nee, was? Die Mitarbeiter von der, ist ein Elektrobetrieb. Der Elektrobetrieb hat gesagt, hey Chef, wir hätten gern dienstags beim Vesper, hätte mir gern süße Stückle von der Bäckerei Haas. Und da fährt meine Mutter tatsächlich 10 Kilometer die süße Stückle durchgegen. Finde ich auch witzig. Ja.
Wieso bringst du denn hier süße Stückle mit her?
Können die mal machen, ja, stimmt.
Also nächste Folge bitte.
Ja, mache ich.
Bring mal was mit.
Krieg ich hin. Keine
Mohnschnecke für mich.
Nur Mohnschnecke. Ja, aber du findest Mohn nicht gut? Was ist so deins?
Also meins ist tatsächlich Schneckennudel. Ich bin ein großer Schneckennudel-Fan. Ich finde das Wort einfach auch so sau cool. Schneckennudel.
Das ist halt, glaube ich, der Inbegriff von Schwäbisch, oder?
Ja, Schneckennudel. Und dann bin ich eher so der fruchtige Typ. Also ich liebe Zwetschgeblunder. Man hat ja jetzt gerade aktuell, ich esse jeden Tag einen, das ist echt, man sieht's auch an mir. Und zwar machen wir da so Marzipanstreifer drunter, dann Zwetschge drauf und dann Streusel. Und da hast du diese Mischung aus deiner säuerlichen Zwetschge und dem süßen Marzipan. Das ist delicious.
Was Feines.
Und ansonsten auch, ich mag Kirschblunder oder auch Kirschpudding, also Kirsch und Vanille. Ich liebe eh auch Vanille, das liebe ich auch, also Vanillecreme. Richtig selber kocht, wie mir es macht. Das liebe ich. Was ich hasse, ist dieser quietschgelbe Pudding, den man manchmal in Bäckereien sieht. Diese Kaltcreme mit Haufen Farbstoff drin. Wir machen ab und zu auch so Puddingbrezler, die finde ich auch richtig gut. Eiterbrille hat man da früher dazu gesagt.
Echt? Dein Ernst?
Ja, da muss ich leider noch oft dran denken. Okay. Also das sind so meine. Nuss bin ich gar nicht so. Apfeltasche esse ich mal gern. Ja.
Interessanterweise, jetzt wo du das gerade so sagst, so eigentlich finde ich Frucht ganz geil, aber ich glaube, wenn ich die Wahl habe, würde ich mich nicht dafür entscheiden. Warum auch immer, keine Ahnung.
Ja, du, das ist.
Aber gerade wo du es gesagt hast, Zwetschgenblunder klingt geil, Apfel klingt geil, Kirsch klingt geil. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer Nuss oder irgendwas anderes nehmen.
Nee, Nuss ist, also Maul ja, aber nee, muss ich nicht unbedingt haben.
Witzig, so jetzt machen wir das Ding auch mal.
Jetzt machen wir das Ding mal. Wir packen das Rezept wieder in die Shownotes. Und zwar das Rezept kommt direkt aus dem Backbuch in die Shownotes. Klassische Schneckennudel.
Jo.
Ich sage aber auch ein bisschen was dazu, weil es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss. Übrigens ähnlich zum Croissant, da haben wir über das ganze Thema Torieren ja auch schon gesprochen. Wichtig ist, Teig muss gut durchgekühlt sein, wenn man mit Butter arbeiten will, weil sonst die Butter einfach schmiert. Der Blunderteig hat im Vergleich zum Croissant-Teig einfach mehr Zucker, mehr Butter im Optimalfall oder sagen wir mal Fett, also einfach ein leichter Hefeteig. Also man kann auch gut einen Hefezopfteig nehmen, wenn man den eh schon hat oder keinen, ja, und einfach da was wegnehmen. Und dann nimmt man ungefähr 25% Butter, also wenn man Kilo Teig hat, 250 Gramm Butter, um den Ei zu torieren, also einziehen in den Teig. Wir haben ja vorher von 30% gesprochen, das betrifft aber die gesamte Fettmenge, also sprich das, was im Teig ist, zählt da auch schon dazu und dann ist man auch über 30% an Butter. Und gibt dann zwei doppelte Touren, würde ich machen. Also sprich, Ausrolle. In der Croissant-Folge habe ich das ja schon mal ausführlich erklärt. Wichtig ist, dass kein Mehl auf dem Teig ist, dass man abkehrt, dass die Butter auch gut durchgekühlt ist, dass er nicht in den Teig reindrückt und dann den Teig von beide Seiten so einschlage. Also zwei Drittel von der einen Seite und ein Drittel von der anderen Seite und dann das Ganze nochmal umschlage, dass man vier Schichten hat, vier Lager und das zweimal. Wenn man merkt, dass der Teig anfängt zu reißen, lieber zwischendurch nochmal Pause machen. Immer kühl, Pausen immer kühl, also im Kühlschrank oder sogar im Gefrierschrank, dass der Teig einfach runterkühlt und die Butter auf keinen Fall zu weich wird. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass man nicht zu weit runterrollt, also dass man, wenn man den Teig ausrollt, bevor man die nächste Tour legt, den Teig nicht zu dünn macht, dass die Schichten nicht zu dünn werden. Also maximal so auf 10 mm, also 1 cm ungefähr Dicke gehen, eher sogar ein bisschen höher. Genau, und dann vorm Ausrollen am besten auch nochmal gut durchkühlen, richtig gut durchkühlen, weil wenn er schon ein bisschen weich und warm ist und man fängt ihn an, dann auszurollen, wird er noch wärmer, dann liegt er auf dem Tisch, bis man den gefüllt hat, dauert es länger, fast noch länger wie bei Croissant. Deswegen muss er einfach schön gut durchgekühlt sein und entspannt sein, vor allem, damit er nicht wieder zusammenschnurrt, sagt man dazu, also wenn man ausrollt, dass er wieder so zurückgeht. Genau, und dann kann man nach Herzenslust füllen. Man kann Rosinen, ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben, Rosinenschnecke, Nussschnecke, Zwetschgenblunder, Kirschblunder, Apfeltasche, Franzbrötchen, Puddingschnecke, Quarkschnecke. Also da gibt's ja Varianten ohne Ende.
Das sind die klassische Zimtschnecke, die man so kennt. Ist das auch ein Blunderteig eigentlich?
Ja,
also eigentlich schon, gell, ja.
Franzbrötchen ist ja so, das ist ja ganz klassisch ja in Hamburg. Das kennt man hier ja fast gar nicht. Wir machen das ja ab und zu. Die sind ja einfach mit viel Zimtzucker innen drin. Da ist es ja wirklich so ein Klassiker, wie fast wie bei uns die Brezel. Franzbrötchen in Hamburg. Und das sind ja so Zimtschnecke, die dann gedrückt werden. Und was ich einfach wichtig finde, dass man die Füllung selber macht, dass man gute Zutaten nimmt, dass man frische Äpfel nimmt, dass man die Nüsse vorher röstet. Also da lohnt es sich wirklich aus, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben und das ein oder andere Sendle vielleicht auch mehr auszugeben und wirklich gute Zutaten kauft. Weil wenn man nachher einen richtig leckeren Teig hat und hat dann irgendwie eine Füllung, die so nach nichts schmeckt, bitte keine Aroma verwenden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde es so schlimm oft wie in, ja, muss es leider sagen, wie in viele Bäckereien, die süße Stücke einfach viel zu süß und viel zu überaromatisiert sind. Und das ist einfach schade, weil nach was soll es nachher schmecken? Es soll nach Butter schmecken und es soll nach der Füllung schmecken. Und ich bin ja auch so ein Streusel-Fan. Ich liebe das, ich liebe ja Streusel, also das finde ich, gehört ja, da auf jeden Plunder noch oben drauf.
Klar,
auf jeden Fall. Also jetzt nicht bei alle, aber gerade wenn man so einen Kirschplunder macht oder so, oder auch Zwetschgenplunder oder mir jetzt auch auf die Nussschleife, da schöne, du grinst so.
Ich muss gerade denken, das könnt ihr aber alles in unsere große Rohstofffolge nachhören, aber Ingmar, erzähl mal, wie war denn das mit der großen Rohstofffolge?
Das ist die, wie kommst du jetzt auf die Rohstofffolge?
Achso, weil du gerade von guten Rohstoffen gesprochen hast.
Ja, wie war das? Der David und ich, das können wir jetzt ja mal raushauen, oder? Die zweite Folge unseres gesamten Podcasts sollte eigentlich eine Folge sein über Rohstoffe, auf was man achten muss, wenn man gute Rohstoffe kaufen will. Und das war ein Desaster. Das ist die einzige Folge, die wir nie gesendet haben, oder?
Ja, weil nach 12 Minuten saß man da, haben uns gegenseitig angeschaut und die Frage war, und jetzt? Nach 12 Minuten waren wir einfach fertig und deshalb haben wir gesagt,
das Thema hat nicht gezündet.
Das hat überhaupt nicht zündet und wir sind da überhaupt nicht in den Flow gekommen und dementsprechend wurde die Folge nie veröffentlicht. Und ich glaube, die gibt's auch gar nicht mehr. Die haben wir, glaube ich, direkt danach gelöscht und einfach.
Keine Ahnung, ob du sie noch im Archiv hast.
Und danach haben wir uns echt überlegt, ob man das alles wieder lassen
hier. Erzähl mal, da können wir jetzt ja auch die allererste Folge erzählen.
Die allererste Folge? Ja, heute lassen wir die Hose runter, ja, aber echt. Nee, also Ingmar und ich waren ganz, ganz stolz, dass wir jetzt einen Podcast zusammen machen und haben die erste Folge aufgenommen. Damals noch mit schlechteren Mikrofonen, das könnt ihr alles mal nachhören, das hört man. Und wir nehmen das auf und nehmen das auf und waren richtig stolz, dass wir so im Flow waren und erzählt haben. Und danach, kurz bevor der Ingmar dann gegangen ist, dachte ich so, ey komm, ich höre mal noch rein. Und dann war da ein Halt drauf, als wären wir mitten in einer Turnhalle gehockt, aber nur wir zwei. Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass man das nicht bringen könnte und haben dann die erste Folge tatsächlich nochmal aufgenommen. Ja, daraus
haben wir. Jeder gute Podcaster muss das einmal durchmachen, dass er eine Folge zweimal aufmachen will. Ich habe das bei Gemischtes Hack auch schon gehört, dass die eine Folge mal ein zweites Mal aufnehmen.
Weil die so Knacker drin hat, genau, permanent so Knacker und sowas hat man halt.
Also Grundregel ist dann auf jeden Fall, dass man nicht versucht, die Gags zu wiederholen, sondern, aber die zweite Folge, also die offiziell erste Folge, die als zweites aufgenommen wurde, die ist ja dann auch gut geworden.
Ja, absolut, ja. Ja. Und es hat sich auch nicht so
angefühlt. War fast noch besser, weil man hat manche Stelle gehabt, da hat man im Nachhinein gedacht, das hätte man wegen anders sagen können. Das konnte man dann korrigieren.
Ja, ja, aber unsere technischen Fehler haben wir Gott sei Dank größtenteils alle am Anfang gemacht. Das war echt gut.
Seitdem nehmen wir mal immer einen
Soundcheck auf.
Soundcheck, also, ja.
Hören mal kurz rein, ob alles passt, genau.
Butterbrezel-Spritzmaschine ist immer noch unser Einsprechwort.
Richtig, richtig. Und von dem her, genau, deshalb, also falls ihr mal die große Rohstofffolge sucht, das ist auch bei uns jetzt so ein Running Gag, wenn man drüber redet, was machen wir denn jetzt von der Folge? Sagen wir mal, wie wär's mit einer Rohstofffolge? Aber das ging irgendwie knapp daneben, würde ich sagen.
Ja, finde ich aber trotzdem ein interessantes Thema, weil ich bin so ein Verfechter einfach, dass man sich was Gescheites kauft. Dass man lieber nicht so viel und dafür was richtig Gutes und auch bei den Nüsse und so nicht spart.
Ja, was für Thema ist das noch gleich mit den Rohstoffen?
Was ist los?
Was für Thema ist das noch gleich mit den Rohstoffen? Ist das ein großes Thema? Oder?
Das ist ein Riesenthema, das müssen wir mal wieder öfters bringen.
Das müssen wir schon mal wieder sagen.
Weil wir haben jetzt Tasse.
Ja.
Genau, das ist nochmal Werbung, gell? Also jeder schreibt mir auf meine Story tolle Tasse, bestellt auch mal welche.
Ja, kauft euch.
Wir haben echt noch wenig verkauft. Also ich finde die auch richtig stylisch.
Mega.
Alter. Die nächste Tasse steht mega.
Ja, aber ganz groß.
Ja, machen wir voll fertig.
Ja, genau, machen
wir fertig. Du hast mich jetzt total rausgebracht.
Ja.
Wo war ich denn?
Fertig.
Nee, wir waren nicht fertig.
Ja, backen müssen wir das Füllung, Zeug auch noch.
Genau,
ja.
Backen. Steht alles im Rezept. Und dann nach dem Backen ist wichtig, solange die Stückler, die Blunderteilchen, noch heiß sind, mit heißer Aprikosenmarmelade bestreiche, einfach als Schutz. Ich finde, das braucht's. Manche sagen, nee, geh mal weg mit dem peppigen Zeug. Zuckerglasur kann man machen, muss man nicht, kann man gut auch selber machen mit Zitrone oder Wasser, Puderzucker anrühren oder auch Rotwein und Puderzucker, sieht auch cool aus, machen wir immer auf der Rotweinkuchen zum Beispiel. Und dann hat man einfach was richtig Gutes, Leckeres und im Optimalfall ist er dann so richtig schön blättrig, butterig, knusprig und dann ist es was richtig, richtig Leckeres zum Kaffee. Also ich bin eigentlich ein Typ, ich esse jeden Tag ein Süßstückchen.
Geil.
Entsprechend sehe ich aus.
Aber was ich noch sagen wollte, was ja auch cool ist, man hat ja die auch in der Form der süßen Stückle jegliche Möglichkeiten. Man kann eine Schleife draus machen, einen Fächer, ein Schneckle, also alles Mögliche. Ja, oder Tasche, also alles Mögliche. Da hat man ja wirklich, der Fantasie sind da keine Grenze gesetzt. Und der Zuckerguss machst du wie?
Der Zuckergass. Gas. Der Zuckerguss kriegt er mir in fester Form vom Lieferant, also das ist der sogenannte Fondantzucker. Müssten wir jetzt wieder unseren Stammhörer Christoph fragen, was das genau bedeutet. Genau, der wird ja dann, also wenn man den selber macht, wird der geschmolzen und dann tabliert, dass der dann auch so glänzt. Wie es ganz genau funktioniert, weiß ich gar nicht genau. Und wir rühren den an mit Wasser und machen den warm. Der muss so blutwarm sein. Genau, und dann wird er, nachdem die Aprikosenmarmelade abgetrocknet ist, also heiß aprikotieren, sagt man da dazu, abgetrocknen lassen und dann mit Fondantglasur glasieren. Genau, aber auch da gibt's, ich denke mal, das kann man auch kaufen, so eine Fondant-Glasur. Auch da gibt es brutale Unterschiede. Also es gibt welche ganz ohne was, das ist einfach nur Zucker. Und dann gibt es aber auch welche, wo ganz viel Zeug noch mit drin ist, damit es halt auch gleich streichfähig ist. Da würde ich halt auch einfach gucken, dass man was erwischt, möglichst ohne irgendwelche Zusätze.
Hört sich super an. Das Rezept kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Gutes Rezept, eine gute Schneckennudel. Finde ich richtig cool.
Ich habe noch was mitgebracht, David, das habe ich schon seit 3 Folgen angekündigt, und zwar unser Podcast-Zeugnis,
Oh.
das ich vor 3 Folgen schon mal erwähnt habe, das ich an dem Tag, als ich die Bücher vorne im Laden signiert habe, bekommen habe. Und wir haben ein Zeugnis gekriegt von den 2 Gewerbeschullehrer Jan und Michael. Grüße an dieser Stelle. Ich lese einfach mal vor. Die von Ingmar Grimmer und David Haas im Podcast Nachtschicht erbrachten Leistungen werden mit der Gesamtnote sehr gut bewertet. Leistungen in den einzelnen Bereichen, Informationsgehalt erstklassig, sprachliche Eloquenz überragend, Abschweifgrad genau richtig, Gästeauswahl hervorragend, Unterhaltungswert mega. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das rahmen wir uns ein und hängen es hier hinter die Sage.
Ja, finde ich gut.
Richtig schön gestaltet mit dem Logo oben noch mit der Brezel drin. Wunderschön. Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank auch an alle anderen Feedbacks, die uns nach wie vor in großer Zahl erreicht. Und
Wenn wir gerade schon bei Feedback sind, am Samstag, auch witzige Story, war ja auf einer Hochzeit und irgendwann kam der DJ auf mich zu und sagt so, hey, ich kenne dich, du kennst mich aber nicht. Dann habe ich so erstmal so, sorry, egal was ich gemacht habe, ja, tut mir echt leid, keine Ahnung. Nee, ich sag nur mega. Okay, cool. Jetzt sagt er einfach, ich höre unseres Podcast seit der ersten Stunde. Und er hat mich gesehen und konnte es gleich zuordnen und fand es total witzig. Und war schön. Also an dieser Stelle Grüße an den DJ von der Hochzeit. Das war echt nett, hat mich total gefreut, dass er mich darauf angesprochen hat. Also echt cool.
Richtig cool. Ich mach nächste Woche ein Webinar übrigens zum Thema Podcast. Also wenn die Folge rauskommt, ist das schon vorbei. Für alle Bäcker. Also es gibt eine virtuelle Messe vom Inga Verlag, wo verschiedene Fachzeitschriften rauskommen. Und da darf ich 20 bis 30 Minuten zum Thema sprechen: Podcast, warum, wie, wo, was und für wen sich das eventuell lohnen könnte. Also hat mir auch gefreut, finde ich cool. Und dann, wenn wir schon bei Thema Werbung sind, Werbung noch für der Orabrot Podcast, den wir vorher schon erwähnt haben in der aktuellen Folge, geht es teilweise um unser Buch. Und es wird eine Serie geben, wo die verschiedenen Bücher rezensiert, unter anderem auch unser großes Hohenloher Backbuch. Und da bin ich mal gespannt, wie man wegkommt.
Ja, freue mich auch schon drauf. Wird mit Sicherheit gut. Ich würde sagen, wir haben es für heute, für diese Woche. War schön, war toll.
War mega.
War mega. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.